Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Der Titelverteidiger ist ausgeschieden. Anthony McGill hat die Riesenüberraschung, in Anführungsstrichen Riesenüberraschung, geschafft gegen Ronnie O'Sullivan und hat ihn mit 13-12 in einem dramatischen Finish besiegt. Wie das zustande gekommen ist, das werden wir heute ausgiebig analysieren hier bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de. Damit herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe. Christian Oehmicke begrüßt euch heute mal und bei mir Kathi Hartinger. Hallo Kathi.
Guten Morgen, Christian. Ja, heute braucht man wirklich den Samstagmorgen-Kaffee, um dieses Drama von gestern Abend zu verdauen. Und insgesamt war gestern wieder einiges los an tollen Performances, aber eben auch an unglaublicher Spannung. Wir hatten Comebacks, also es war ein sehr kompletter Snookertag gestern, fand ich.
Absolut, es war ein richtig guter Snookertag und das erste Achtelfinalergebnis steht jetzt fest. Ronnie O'Sullivan wird in diesem Jahr zumindest seinen 7. WM-Titel nicht holen. Und ich muss sagen, dieses Match gestern gegen Anthony McGill, das war ein Auf und Ab. Die beiden gingen ja schon mit 4-4 in den gestrigen Tag. Und dann gab es gestern Morgen eine zweite Session, in der Anthony McGill ein Feuerwerk abgebrannt hat, sondergleichen, um mit 10-6 in den Arm zu gehen, um dann dort in den ersten Frames überhaupt nichts zustande zu bringen. Und Ronnie O'Sullivan hat da selber dieses Match komplett wieder an sich gerissen. Und dann ging es am Ende trotzdem in einen Decider. Also das war ein Auf und Ab, ein Wechselbad der Gefühle. Man kann eigentlich fast sagen, so ein typisches WM-Achtelfinale.
Das habe ich mir gestern tatsächlich auch gedacht. Also das war ein Auf und Ab par excellence gestern. Und es hatte wirklich sowas von einem ganz normalen, hochklassigen WM-Achtelfinale, weil abends vor allem dann auch die Zuschauer richtig dabei waren. Also da war das Haus mal fast so voll, wie es hätte sein können, hatte ich das Gefühl. Und die Leute haben dann auch mal ein bisschen rumgerufen. Da kam mal das Go on, Ronnie, was wir ja sonst immer extrem nervig finden. Aber dieses Jahr, wie gesagt, habe ich selbst dafür eine Schwäche. Und da kam mal der bisschen dramatischere Applaus. Also das hatte echt was Schönes von Normalität gestern, das Spiel zwischen den beiden. Aber natürlich war da auch abnormal gute Snooker dabei. Unter anderem eben von Anthony McGill in der zweiten Session. Also was hat der denn da gemacht? Also Wahnsinn. Ronnie kaum am Tisch, völlig aus dem Spiel genommen, ist der da davon gestürmt mit zwei Century Breaks unter anderem, um diesen 10-6 Vorsprung sich zu erarbeiten. Mit 10-6 gegen Ronnie O'Sullivan. Das ist echt eine Nummer. Da muss man auch die Nerven behalten. Und Ronnie hat es dann nur so eben so knapp sich noch auf das 6-10 statt 5-11 gerettet. Ja, und dann kam diese hochdramatische Abendsession, wo man natürlich gehofft hatte, dass McGill wieder mit seiner Form aus der zweiten Session da reingeht. Aber, und das hatten doch einige im Voraus befürchtet, so war das dann nicht ganz. Ronnie hat dann so einen typischen Ronnie gemacht, ne? Schon Frame 17. Da hatte er den Spielball liegen, also es war eine absolut unmögliche Position und er locht eine rote auf die Mitteltasche daraus. Also das war schon so ein Ausrufezeichen, da dachte man sich schon, okay, wow, Ronnie ist wieder da, Ronnie spielt wie Ronnie. Und das hat er dann eigentlich durchgezogen, hat hier wunderbare Breaks dem McGill dann um die Ohren gehauen. Ne? Hier, also kein Century Break dabei, eine 97 war das Höchste, aber das reicht ja auch, um den Frame sicher zu machen. Und McGill kam dann eigentlich erst in Frame 19 überhaupt wieder an den Tisch, hatte da tatsächlich zwei machbare Chancen sogar. Und seine ersten dieser Session, aber hat beide nicht genutzt und ja, Ronnie dann mit der 73er Clearance bis Pink und McGill schon wieder kein Frame geholt. Also teilweise hat Ronnie da echt 3-4 Chancen pro Frame bekommen, einfache Chancen, weil McGill einfach seine Chancen nicht genutzt hat. Und damit stand es dann irgendwann tatsächlich 11-10 für Ronnie O'Sullivan, bis dann Anthony McGill aus dem Nichts mal eine 87 spielte und so schaukelte sich das dann hoch, unter anderem auch mit einem Kleiderfall von Ronnie. Also es war wirklich alles dabei in diesem Match, bis wir dann tatsächlich diesen Entscheidungsframe hatten. Christian, wie fandest du diesen Entscheidungsframe?
Ja, untypisch, muss ich sagen. Also McGill hatte den Entscheidungsframe ja mit einer famosen 136er Total Clearance erzwungen, nachdem O'Sullivan ja wieder mit 12-11 in Führung gegangen war. Und dann kam dieser Entscheidungsframe, in dem Ronnie O'Sullivan relativ schnell eine Chance bekam, nachdem er eine ziemlich gute Safety spielte und McGill da draußen nicht sicher rauskam. Und dann sah eigentlich alles danach aus, dass es wieder so typisch laufen würde. Ronnie O'Sullivan macht jetzt hier im Entscheidungsframe ein Century. Und dann verschießt der aus dem Nichts, fand ich, eine rote. Klar, er hatte sich verstellt auf Blau nach 42 Punkten. Also war dann halt auf der falschen Seite von Blau, musste ein bisschen zurückziehen, um eine etwas längere rote zu spielen. Aber das ist normalerweise auch ein Ball, den Loch der in 9 von 10 Fällen und fand ich schon überraschend, dass er den verschossen hat. Und Anthony McGill hat dann eine Wahnsinns-85 daraus gemacht. Das war ein nervenstarkes und brillantes Break, fand ich, zu diesem Zeitpunkt. Also da waren Bälle bei, sehr schwere Bälle, die er da lochen musste, unter anderem auch eine lange rote, nachdem auch er sich auf Blau verschossen hatte. Da drohte so ein bisschen die Parallelität dann. Es war auch ein ähnlicher Spielstand. Also McGill war da kurz, war da etwa dabei, in Führung zu gehen in diesem Frame. Und dann hatte er im Prinzip genau die gleiche Situation wie Ronnie O'Sullivan zuvor bei 42 Punkten. War sehr witzig. Und das hat er brillant gemacht, hat die rote gelocht, pink vor die Ecktasche gestellt und damit war das Match im Grunde wirklich offen vor seinem Kö. Und er hat das super durchgezogen. Also da war zu keinem Zeitpunkt irgendwie zu merken, dass er da, dass ihm da die Nerven flattern oder so. Und das ist schon sehr beeindruckend. Ich meine, es war für ihn ja auch der erste Sieg überhaupt gegen Ronnie O'Sullivan. Und das in einem WM-Achtelfinale, also das ist schon, da kann man nur den Hut vorziehen. Und Anthony McGill, ja, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber der sorgt jetzt zumindest dafür, dass die obere Hälfte ziemlich, ziemlich offen wird. Ich meine, wir werden Anthony McGill, Jamie Jones oder Stuart Bingham im Halbfinale sehen.
Das ist unglaublich. Also gerade diese obere Hälfte, wo wir echt gesagt hatten, okay, also ja, außer Ronnie ist da nicht so viel los. Plötzlich wird das eigentlich zu einer sehr attraktiven Hälfte. Durch eben, wie du es angesprochen hast, diese ja fast Überraschung im Halbfinale, die garantiert ist. Total verrückt, was Anthony McGill da gestern abgeliefert hat. Aber man kann echt nur den Hut vorziehen. Ja, also ich hatte das ja angekündigt, so ein bisschen als das Macho-Duell. Und gestern hat sich Anthony McGill einfach als der größere Macho hier rausgestellt. Und ich meine das im positiven Sinne, wenn es den überhaupt gibt. Na, aber er hatte wirklich dieses Selbstbewusstsein. Der hatte wirklich gestern die Nerven, um erstmal davonzuziehen gegen Ronnie O'Sullivan. Ich meine, wie viele Leute haben die Chance, davonzuziehen gegen Ronnie und vergeben dann einfache Bälle und lassen ihn wieder ins Spiel? Also das ist schon mal Punkt 1. Dann kommt er abends raus und es geht nichts. Es geht überhaupt nichts bei ihm. Und dann aus dem Nichts, aus dem Stand, total ausgekühlt, als hätte man ihn in ein Eisbad gepackt, spielt er dann plötzlich die 87. Ja, dann reicht das auch wieder nicht. Dann muss er den Entscheidungsframe erzwingen. Das macht er mit einer 136. Und dann behält er im Entscheidungsframe noch die Nerven. Also das ist eine Energie-Nervenleistung von Anthony McGill, die wirklich nicht zu unterschätzen ist. Aber es hat natürlich Kraft gekostet. Ne? Also er kam halt auch wirklich aus dem Nichts. Wir haben ja nichts gesehen von ihm die ganze Saison, seit dem WM-Halbfinale letztes Jahr. Und da frage ich mich schon, also kann das jetzt nochmal klappen? Kann das jetzt nochmal so einen Lauf geben? Und ich bin trotzdem irgendwo skeptisch, weil er jetzt sehr viel Körner gegen Ronnie natürlich verballert hat. Ja, also ich bin skeptisch, was ihn angeht, aber ich bin ihm sehr dankbar, dass er diesen Teil des Draws so geöffnet hat.
Ja, also er hat jetzt zunächst auch erstmal 3 Tage Pause, ist vielleicht auch ganz gut, um da wieder Energie zu sammeln. Ich könnte mir allerdings bei ihm tatsächlich auch vorstellen, dass er dann so das typische Match danach erleben könnte. Also das typische Match, nachdem man so den Titelverteidiger, den Weltranglisten ersten oder den amtierenden Weltmeister in diesem Fall ja rausgehauen hat, dass man dann in dem Match danach häufig ja nicht an die Form anknüpfen kann. Und das könnte ich mir bei ihm tatsächlich auch vorstellen. Gerade wenn es jetzt vielleicht dann auch gegen Stuart Bingham geht, der sicherlich so ein bisschen als Favorit reingehen wird in das Duell gegen Jamie Jones. Aber ja, ist jetzt erstmal vollkommen egal. Er wird diesen Sieg erstmal feiern können und das ist wirklich ein toller Sieg. Und man muss sagen, Anthony McGill, auch wenn die Saison nicht wirklich gut läuft, zur Weltmeisterschaft scheint er irgendwie abliefern zu können. Und das ist ja eigentlich auch eine ziemlich gute Qualität.
Ja klar, ich meine, damit kriegst du das meiste Prestige natürlich. Das Preisgeld ist auch ganz in Ordnung bei der Weltmeisterschaft. Also ist gar keine schlechte Entscheidung. Ist vielleicht besser, als den Lauf bei den Gibraltar Open zu haben zum Beispiel. Also trotzdem möchte man natürlich von ihm eigentlich sehen, dass auch mal vielleicht unterhalb der Saison dann mal ein Titel rausspringt oder sowas. Also ich weiß nicht, also ich kann es trotzdem nicht so ganz positiv sehen, dass er die gesamte Saison nicht wirklich verschlafen hat. Aber was ich mit einer gewissen Schadenfreude, muss ich ganz ehrlich zugeben, sehr positiv sehe, ist, dass wir das Ronnie-Trump-Finale nicht sehen werden. Auf das sich ja viele festgelegt hatten, die, ich sag mal, kein Risiko gehen wollten in den Vorhersagen. Also das ist ja schon so der Cheap Shot gewesen, hier auf die beiden im Finale zu setzen. Und das wird schon mal nicht passieren. Das ist sehr erfrischend zu sehen, finde ich.
Ja, dann haben wir jetzt das Selby-Trump-Finale. Schauen wir mal, ob es dazu kommt. Werden vielleicht auch ein paar andere Spieler noch was dagegen haben. So zum Beispiel Neil Robertson, der sich da sicherlich eher selbst im Finale sehen wird als den guten Judd Trump. Und er hat gestern ein Stück weit den weiteren Grundstein gelegt gegen Jack Lisowski. 5:3 stand es ja dort nach der ersten Session, nach einer sehr merkwürdigen ersten Session, wo vor allem beide ja vor dem Mid-Session-Interval grauenhaftes Snooker spielten. Das war gestern nicht der Fall. Gestern in der zweiten Session durchaus attraktiv von beiden. Aber schon wieder, muss man sagen, für Jack Lisowski war da deutlich mehr drin als dieser 7:9 Rückstand am Ende. Es war qualitativ sehr gut, was beide da gestern gespielt hatten, aber ich bleibe weiterhin dabei bei dem, was ich gestern schon gesagt habe. Jack Lisowski hat das Match für mich bereits in der ersten Session verloren, in diesen ersten Frames.
Ja, das muss man, glaube ich, echt so sehen. Ich bleibe bei dem, was ich vor dem Match gesagt hatte. Neil Robertson wird ihn immer so ein bisschen auf Distanz halten, immer so eine Armlänge entfernt halten und genau das sehen wir jetzt. Denn Neil Robertson hat es eben geschafft, hier aus dieser ersten Session, wo er wirklich nicht gut gespielt hat, unbeschadet rauszugehen und diesen Vorsprung, also diesen ja, Vorteil gegen Jack Lisowski jetzt hier auch zu verwalten im Wesentlichen. Also ja, man sieht hier einen Neil Robertson im taktisch sehr klugen Modus, der sich nicht davon beeindrucken lässt, wenn jetzt Jack Lisowski hier mal einen Super Century spielt, und davon hat er auch welche gespielt. Sondern er kommt dann zurück in sein Spiel und schafft es dann, diesen Vorsprung zu verwalten. Und ich denke, das wird sich einfach so fortsetzen. Also diese erste Session war so grauenhaft, das Match hatte von mir schon so den Stempel bekommen, eigentlich so das enttäuschende Zweitrunden-Match. Es gibt doch immer eins, was vom Namen her so super klingt und nach Feuerwerk, Snooker, und dann geht gar nichts zusammen. Und so war das bei den beiden in der ersten Session. Zum Glück haben sie da ihren Ruf wiederhergestellt in der zweiten Session, denn da war schon wesentlich mehr dynamisches Snooker einfach dabei. Ja, trotzdem eben mit dem Vorteil jetzt für Neil Robertson, ich sehe nicht, wie er sich das noch nehmen lassen wird. Außer Jack Lisowski spielt jetzt wirklich das beste Snooker seiner Karriere, aber wird er das? Ich bin leider skeptisch.
Ja, ich muss sagen, ich auch. Also Neil Robertson macht das wirklich schon sehr clever. Und vor allem hat es irgendwie drauf, in den richtigen Momenten dann eben nochmal eine Schippe draufzulegen. Und das fehlt Jack Lisowski dann vielleicht noch so ein bisschen, eben in den entscheidenden Momenten nochmal nach oben zu drehen. Vielleicht hilft ihm, dass er ja 3 Ranking-Finals diese Saison erreicht hat. Aber ja, müssen wir schauen. Ich denke mal, also das Match wird heute beendet, dass wir hier Neil Robertson als Sieger sehen werden. 2 andere Matches begannen gestern. Das erste war das mit Spannung erwartete Duell zwischen John Higgins und Mark Williams, über das wir jetzt reden werden. In der Nachmittagssession behagten sich die beiden und ja, ich muss sagen, es hält durchaus das, was man sich davon versprochen hat. 2 durchaus unterschiedliche Hälften. John Higgins ziemlich gut unterwegs vor dem Mid-Session-Interval. Mark Williams ziemlich gut unterwegs nach dem Mid-Session-Interval. Also das ist schon sehr kurios, wie Mark Williams es schafft, mit seiner Lockerheit hier tatsächlich auch weiter durch die WM zu cruisen. Und ich könnte mir vorstellen, für ihn jetzt nach dem Aus von Ronnie O'Sullivan ist das eine ziemlich gute Gelegenheit, auch sich in der oberen Hälfte hier weiter nach vorne zu spielen.
ja, das werden die ja alle verfolgt haben, ne? Also die werden ja alle das mitbekommen haben, was hier Ronnie O'Sullivan passiert ist. Das eröffnet ja wirklich neue Möglichkeiten. Und das Spiel der beiden ist bisher extrem unterhaltsam. Also das macht richtig Spaß. Das sind also zwei Namen, die ihr Versprechen da auf ein super Match auch echt halten bisher. Ja, zwei unterschiedliche Hälften. Beide, denke ich, können mit ihrer Leistung im Wesentlichen zufrieden sein. John Higgins war einfach zwingender am Anfang des Matches. Mark Williams kam besser aus der Pause raus und so sind wir beim Stand von 3-5 gelandet. Wir hatten zwei Century Breaks von Mark Williams, wir hatten eine 90 von John Higgins. Also da war jetzt gar nicht so viel mit groß, ja, ich sag so zerfahrenen Frames. Das hatten wir jetzt gar nicht, zum Glück. So eine gute Abwechslung zur ersten Session zwischen Lisowski und Robertson zum Beispiel. Also schön, wie dieses Match eigentlich dahin fließt und wie wir einfach tolle Breaks von den Altmeistern hier vorgesetzt bekommen. Also das macht schon richtig Spaß. Und zwischendurch passiert auch mal was Lustiges, wie als John Higgins den Mark Williams Anstoß versucht hat. Und die Lippenleser meinen danach erkannt zu haben, dass er gesagt hätte, nie wieder mache ich das. Denn so richtig gut hat es für John Higgins tatsächlich auch nicht funktioniert.
Der Anschluss von Mark Williams ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, um mal auch abseits des Tisches oder abseits der Action auf dem Tisch mal über was zu reden. Ist ja kurios, das schlägt ja hohe Wellen. Ne? Also einige Spieler haben sich ja darüber beschwert. Man sprach da eventuell sogar von einem Verbot, was ja total irrwitzig ist, weil Mark Williams ja keinerlei Regel verletzt. Und von daher wäre das total schwachsinnig, wenn man da irgendwie über ein Verbot redet. Aber einige versuchen das jetzt tatsächlich zu kopieren. John Higgins gestern ja auch. Und auch Ronnie O'Sullivan hat das tatsächlich gestern durchgezogen gegen Anthony McGill, der das relativ cool und vollkommen unbeschadet zur Kenntnis genommen hat und einfach weitergespielt hat, seinen Stempel. Also ist schon irgendwie sehr merkwürdig. Also, was glaubst du, wie geht das weiter bei diesem Anstoß?
Ja, das ist gerade einfach so das Ding, ne? Und offenbar scheint das gerade das Ding der Class of 92 zu sein. Also, alle drei haben das jetzt versucht. Mark Williams hat es erfunden. Ich verstehe das Argument dahinter, denn ja, es bleibt halt sonst oft tatsächlich eine lange rote liegen. Das Problem ist, wenn der Mark-Williams-Anstoß schief geht, dann bleibt eine kurze rote liegen. Also ich weiß jetzt nicht, was wirklich besser ist. Das hat sich zumindest bei den anderen beiden jetzt nicht wirklich bewährt. Also Ronnie hat ja Anthony McGill da zweimal auf jeden Fall eine rote liegen gelassen nach dem Anstoß. Also ich glaube von daher nicht, dass sich das groß durchsetzen wird. Denn wenn Leute wie Ronnie O'Sullivan und John Higgins das jetzt nicht perfekt hinbekommen, ja, wer soll es dann tun? Ich meine, ich finde es eine interessante Variante und wenn jetzt noch 15 Spieler damit anfangen, hätte ich auch kein Problem damit. Also solange das jetzt nicht jeder macht, ist das eigentlich ja eine schöne Abwechslung, finde ich.
Zumal wirklich, also bisher nicht großartig erkennbar ist, dass das den Spielfluss jetzt in irgendeiner Form wirklich hemmt, also ist mir bisher noch nicht aufgefallen. Ja, es gibt dann vielleicht 2-3 Safeties mehr am Anfang, aber wenn kein Einsteiger bei einem normalen Anstoß liegen bleibt, gibt es die ja auch. Also insofern ist vielleicht ein bisschen viel Aufhebens um wenig Dramaturgisches, was man da bereden kann. Also ja, Mark Williams wird das sehr witzig zur Kenntnis genommen haben. Also er war zumindest sehr erstaunt, als es darum ging, dass es verboten werden könnte. Er hat gesagt, warum? Ich mache doch gar nichts falsch. Also schon sehr witzig. Ich bin da sehr gespannt, wie es weitergeht mit dieser Modeerscheinung in Anführungsstrichen. Barry Hawkins und Kyron Wilson haben das zumindest nicht probiert. Jedenfalls ist es mir nicht aufgefallen in ihrem Match gestern. Aber was die beiden so ein bisschen machen, ist unterm Radar vielleicht für eins der besten Achtelfinals zu sorgen. Beide waren nicht auf dem TV-Tisch zu sehen, also auf TV-Tisch in Anführungsstrichen halt im TV, weil andere Matches gezeigt wurden. Aber die beiden brennen da ein Wahnsinnsfeuerwerk da ab. Das ist Wahnsinn. Gestern an Barry Hawkins Geburtstag. 16 Frames haben wir gesehen, 16 Breaks von mehr als 50 Punkten haben die beiden jetzt insgesamt auch schon gespielt. Zwischenzeitlich sah es mal so aus, als wenn Kyron Wilson sich hier weit, weit absetzen könnte. Aber am Ende hat Barry Hawkins dann noch sehr gute Ergebniskosmetik betrieben. Und ich muss sagen, das läuft hier so ein Stück weit vielleicht auch wieder alles auf einen Decider und auf eine dramatische Entscheidung zu.
Das ist top, top, top Snooker, was die hier abliefern. Und Andreas und ich hatten schon drauf vorausgeblickt und gesagt, hey, das könnte der Geheimtipp sein unter den Zweitrundenbegegnungen. Und so ist es, glaube ich, auch. Also diese unglaubliche Anzahl an hohen Breaks, dieses Drama, was da drin steckt, dadurch, dass Barry Hawkins, nur ein Beispiel zu nennen, hier schon einen Break gespielt hat von mehr als 60 Punkten und Kyle Wilson hat den Frame noch gestohlen und das, obwohl Kyle Wilson schon diesen Ultra-Vorsprung hatte. Also nochmal bitterer für Barry Hawkins, aber was macht er? Er kommt zurück, ja, er kämpft sich da noch ran auf 7-9. Also ich denke, das ist wirklich gegeben dieser Überrenntaktik, die Kyle Wilson da gestern gespielt hat, noch ein echt gutes Ergebnis für Barry Hawkins, dieses 7-9 jetzt. Ja, also das reißt einen mit, dieses Spiel. Das hat es wirklich verdient, auch im TV gezeigt zu werden. Aber ich bin da nach wie vor skeptisch, leider. Trotzdem, also ja, das macht einfach Spaß. Also wer die Chance hat, die dritte Session zu gucken, wird da, glaube ich, nicht enttäuscht werden heute. Es ist tolle Snooker. Es sind zwei Leute, die auch, denke ich, weiterhin unter dem Radar bleiben werden. Also nicht jetzt im ganz, ganz großen Favoritenkreis hier mit reingezählt werden, aber die da eigentlich hingehören. Ne? Also ja, es macht einfach Spaß, dieses Spiel.
Ja, ich glaube, das haben alle Spieler in der unteren Hälfte so ein bisschen das Problem, da an Neil Robertson und Judd Trump vorbeizukommen, was diesen Favoritenstatus anbelangt. Der Gegner wäre ja auch in der nächsten Runde tatsächlich Neil Robertson oder Jack Lisowski, wenn der sich dort durchsetzen sollte. Diese Entscheidung wird in der Morgensession heute getroffen, ab 11 Uhr die Entscheidung zwischen Neil Robertson und Jack Lisowski, gleichzeitig die zweite Session zwischen John Higgins und Mark Williams. Am Nachmittag dann die Finalsession zwischen Barry Hawkins und Kyron Wilson und der Start ins Match für Mark Allen gegen Mark Selby. Am Abend dann die Entscheidungssession zwischen John Higgins und Mark Williams und der Start ins Match von Sean Murphy gegen Yan Mingtao. Mark Allen gegen Mark Selby. Ich hoffe mal, du hast vorhin ja über Matches gesprochen, die viel versprechen und das am Ende nicht halten können. Ich hoffe mal, das wird's nicht. Und Sean Murphy gegen Yan Mingtao, das könnte so ein Match werden, ähnlich wie Barry Hawkins gegen Kyron Wilson, was so ein bisschen unter dem Radar läuft, aber durchaus sehr prominent und gutes Snooker bieten könnte.
Oh ja, und ich denke, da werden wir einen Sieg für Yan Mingtao erleben, ne? Denn wenn man jetzt rein nach der Form aus der ersten Runde geht, dann hatte Sean Murphy schon große Probleme und Yan Mingtao hat sich doch da immer mehr gesteigert im Verlauf seines Erstrundenmatches. Also das wird, denke ich, ein richtig interessantes Match, was eine schwere Aufgabe für Sean Murphy ist, schwerer als es vielleicht auf dem Papier aussieht. Ja, und Mark Allen gegen Mark Selby, ja, da hoffe ich genau wie du, dass die beiden ihre Form aus der ersten Runde hier mitnehmen. Denn dann kann das eine knappe Angelegenheit werden. Ich denke schon, dass sich hier Taktik Fuchs Selby da am Schluss vielleicht durchsetzen könnte. Aber Mark Allen mit seiner Form aus der ersten Runde, der kann da zumindest mal die ersten beiden Sessions, denke ich, mehr als gut mithalten gegen Mark Selby. Also ja, ich hoffe, dass das Spiel echt hält, was es verspricht. Aber es verspricht schon mal richtig viel.
Also zumindest das Interessante bei diesen Matches auch, dass die wieder über 3 Tage gehen werden. Also dort muss man seine Form dann tatsächlich auch über einen sehr langen Zeitraum konservieren. Also ich glaube auch beide werden versuchen oder werden es im Blick haben, wer da gestern Abend ausgeschieden ist und sehen, dass der in der gleichen Hälfte ist. Also für beide durchaus eine Möglichkeit, hier bis ins Finale vorzustoßen, für Mark Selby ja sowieso, aber auch für Mark Allen vielleicht, wenn der seine Form aus der ersten Runde tatsächlich weiter mitnehmen kann, was ich jetzt mal vorsichtig bezweifle, wenn man so die Vergangenheit bei Mark Allen im Blick hat. Wir werden auf jeden Fall morgen drüber reden, über diese erste Session und auch über die hoffentlich spannenden Entscheidungen. 3 weitere Achtelfinalisten werden wir ja heute auf jeden Fall erleben. Und werden das dann morgen für euch zusammenfassen. Bis dahin, danke Kati und euch viel Spaß heute beim Wochenende der Snooker-WM.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.